Das Entscheidende ist, dass sie durch die Predigt wichtiger Wahrheiten aus dem Wort Gottes und durch rechte Argumente und Motive hervorgebracht wurden. Nun, was eben heilige, von Gott gewirkte Zuneigungen wirklich charakterisiert, ist eben das, sie werden von Gott, durch Gottes Geist gewirkt, durch Erkenntnis seiner Person, und dann haben sie zweitens immer Gott selbst zum Gegenstand. Also es geht nicht einfach darum, dass wir schöne Gefühle haben und feiern, sondern Gott ist uns begegnet und es geht um ihn, nicht um uns. Und dann noch etwas. Es ist auch ein Unterschied, ob ich in der stillen Kammer allein zu Hause bin oder in der Gemeinde. Wir verhalten uns zu Hause und in der Öffentlichkeit nicht gleich. Zum Beispiel, es ist zu Hause richtig, ich mache das vielfach so am Vormittag, wenn ich zu Hause sitze und für mich Bibel lese, Bibelstudie, dann trinke ich Tee dazu. Ich nehme aber die Teetasse nicht mit in die Bibelstunde, in die Gemeinde. Das macht man nicht. Das ist einfach ein Unterschied. Und so ist auch ein Unterschied, ob ich in der stillen Kammer bin und bete. Wenn ich zu Hause für mich allein bin und bete, auch wenn ich längere Gebetszeiten habe, ich bete fast immer still, stumm. Also ich denke einfach, was ich sage. Manchmal ab und zu ein Satz laut, aber fast immer ganz leise. Aber in den Gebetszusammenkünften in der Gemeinde wäre das nicht besonders intelligent. Dort muss ich so beten, dass die anderen mich hören und ja Amen sagen können. Also wir verhalten uns verschieden zu Hause und in der Gemeinde. Und das gilt auch für, es kann auch passieren, dass du einmal allein mit dem Herrn so überwältigt wirst von einer Sache, dass du laut jauchzt. Kann sein. Und wenn du das richtig findest, du darfst dich auf den Boden werfen und jauchzen. Aber wenn du in der Gemeinde bist, dann musst du auch Rücksicht nehmen auf die anderen. Und wenn du der Einzige bist, ja, der so ergriffen ist, dann wäre es irgendwie sicher nicht besonders intelligent. Du wirfst dich hier vor allen auf den Boden. Aber es kann sein, dass alle so ergriffen sind und alle es tun. Aber wir müssen einfach auch das bedenken. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich allein in der Kammer mache und in der Öffentlichkeit. Das muss man auch unterscheiden. Das ist übrigens ein biblisches Prinzip, dass das unterschieden wird. Ich will zwei Stellen dazu aufschlagen aus dem Korintherbrief, die uns das zeigen. Paulus muss die Korinther daran erinnern, nicht alles, was ihr zu Hause macht, macht man auch in der Gemeinde. Man muss das auseinanderhalten. 1. Korinther 11. 1. Korinther 11, die Verse 21 und 22. Da geht es um Essen und Trinken. Und dann sagt Paulus hier, jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Also das macht das doch zu Hause, einfach essen und trinken. Und da macht es ja auch nicht, halt, wenn er einmal ein bisschen zu viel getrunken hat, könnt ihr ins Bett gehen. Aber einfach, es ist nicht das Gleiche, was man zu Hause macht und in der Gemeinde macht. Und dann 1. Korinther 14. Dort sagt er in den Versen 34 und 35 jetzt auf etwas anderes bezogen, aber wo auch deutlich wird, es ist ein Unterschied zwischen dem, was man zu Hause macht und in den öffentlichen Zusammenkünften macht. Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen oder in Erfahrung bringen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Also Unterschied zwischen daheim und in der Versammlung. Gut, das noch als Nachtrag und als Ergänzung. Und jetzt wenden wir uns dem Kapitel 16 zu. Das Kapitel 16 ist ein ganz wichtiges Kapitel innerhalb des dritten Mosebuches. Es ist das Kapitel, das uns den großen Versöhnungstag beschreibt, hebräisch Yom Kippur, oder eigentlich steht eine Mehrzahl Yom Kippurim, der Tag der Sühnewirkungen. Und so müsste dieser Tag eigentlich auf Deutsch heißen, der große Sühnetag. Ich weiß nicht, warum er Versöhnungstag heißt, denn es geht um Sühne, nicht um Versöhnung. Ist ja nicht das gleiche, Sühne und Versöhnung. Yom Kippurim, der Tag der Sühne. Aber nun, es ist traditionell üblich, diesen Tag den großen Versöhnungstag zu nennen, und so bleiben wir jetzt dabei. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 6. 3. Mose 16, Verse 1 bis 6. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Herrn hintraten und starben. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehe, innerhalb des Vorhangs, vor den Deckel, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier zum Sündopfer und einem Widder zum Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und Beinkleider aus Leinen sollen auf seinem Fleisch sein und mit seinem Gürtel aus Leinen soll er sich umgürten und sich einen Kopfbund aus Leinen umbinden. Das sind heilige Kleider und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Und von der Gemeinde der Kinder Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzubringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus. Nun, der große Versöhnungstag wird im Hebräerbrief ausgelegt. Man könnte sogar etwas überspitzt sagen, der Hebräerbrief ist die neutestamentliche Auslegung von 3. Mose 16. Nun, es geht hier in diesem Kapitel darum, wie man Gott nahen kann und wie Gott unter uns wohnen kann. Diese beiden großen Tatsachen. Wie kann der Sünder in Gottes Gegenwart eingehen und wie kann ein heiliger Gott unter Menschen wohnen, die von Natur Sünder sind? Zuerst erinnert Gott hier Aaron daran, dass er nicht jederzeit, und das heißt auch nicht einfach so, wie er es für gut findet, in Gottes Gegenwart treten kann. Und zwar sagte Gott das am gleichen Tag, an dem die beiden Söhne Aarons starben, als sie vor den Herrn hintraten. Der Vers 1 erinnert daran. Die beiden Söhne Aarons, die hatten gedacht, sie könnten Gott einfach nahen, so wie sie es so für gut fanden, ihm etwas, so wie sie es sich dachten. Und sie starben auf der Stelle. Das steht in 3. Mose Kapitel 10. 3. Mose 10, die Verse 1 und 2. 3. Mose 10, die Verse 1 und 2. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte, da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Da könnte man denken, das ist doch furchtbar hart. Die machen etwas Falsches, eine falsche Sache vor dem Herrn und sterben auf der Stelle. Nun, Gott zeigte an diesem Beispiel, dass man Gott nur nahen kann auf dem Weg, den er bereitet hat. Und stellt euch vor, Gott hätte das hier an diesen beiden einfach durchgehen lassen. Dann hätte sich dieses Denken durchgesetzt im Volk, man kann Gott nahen, wie man will, mit dem Ergebnis, dass niemand mehr in Gottes Gegenwart hätte treten können. Und dann wäre das ganze Volk verloren gewesen. Und so war das eine gnädige Vorkehrung Gottes, dass er so deutlich redete, dass alle merkten, wenn wir in Gottes Gegenwart wollen und leben wollen, ja, dann müssen wir wirklich den Weg gehen, den Gott bestimmt hat. Ihr habt ihn hier an die Wand geschrieben. Der Mensch kann es sich nicht aussuchen, wie er Gott naht. Ich bin der Weg, sagt Jesus Christus. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das sagt Gott hier dem Aaron im Vers 16. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen. Es gibt nur einen Weg. Wir können es uns nicht aussuchen. Das meinen zwar die Menschen, viele Wege führen nach Rom, sagt man, und jeder, der aufrichtig Gott sucht, wird ihn finden und so weiter. Und wenn er es nur ehrlich meint, dann nimmt Gott ihn an. Das ist Wunschdenken. Gott ist Gott. Und dass wir überhaupt in Gottes Gegenwart treten können, ist ja unermessliche Gnade. Und dann zeigt er uns den Weg. Hier, das ist der Weg. Es gibt nur diesen einen Weg. Und das musste damals das Volk Gottes lernen und verstehen. Zu seinem eigenen Heil und Wohl. Gott sagt auch, warum der Mensch nicht einfach so, wie er es sich vorstellt, vor Gott erscheinen kann. Im Vers 2 steht, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum hineingehe, innerhalb des Vorhangs, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Wofür steht die Wolke? Das ist die Wolke, von der schon in 2. Mose 40 die Rede ist. 2. Mose 40, Vers 34 und 35. 2. Mose 40, 34 und 35. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Wolke, das ist die sichtbare Darstellung der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn, die man gut so umschreiben kann, die Gesamtheit all seiner Vollkommenheiten. Das ist die Herrlichkeit des Herrn, alle seine Vollkommenheiten, seine vollkommene Macht, seine vollkommene Weisheit, seine vollkommene Unumschränktheit, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Heiligkeit, seine vollkommene Gnade. Und wie soll denn der Unreine, der Sünder, der Rebell, wie soll er vor einem solchen Gott einfach erscheinen können? Geht ja gar nicht. Und das müssen wir irgendwann einmal verstehen. Und dann werden wir uns fragen, wie kann ich denn vor Gott erscheinen? Und dann sind wir bereit zu hören, was Gott sagt auf diesem Weg. Und dann sagt ja Aaron, dass er mit einem jungen Stier zum Sündopfer und einem Widder zum Brandopfer. Damit allein kann er vor Gott erscheinen. Sündopfer, seine Sünde muss getilgt werden. Brandopfer, Gottes Gerechtigkeit muss Genüge getan worden sein. Gott muss verherrlicht worden sein. Und all das ist geschehen durch den Opfertod Jesu, seines Sohnes. Und darum sagt ja Jesus, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Durch den Glauben an ihn, wer er ist, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Reine, der Heilige, und der Glaube an sein Werk, sein stellvertretendes Leiden und Sterben. Das ist der einzige Weg. Dann heißt es von Aaron, dass er seine üblichen Kleider ausziehen soll und andere Kleider anziehen soll. Also der Hohepriester Aaron hatte hohepriesterliche Kleider von Herrlichkeit und von Schmuck. Die waren von rotem und blauem Purpur und von Karmesin und Byssus und Gold, ganz prächtig. Und dann sein Brustschild mit vier Reihen à drei Edelsteinen, 12 Edelsteine und so viele unter allen, die in und um das Heiligtum waren, auf. Der einzige, der so gekleidet war, seine Söhne hatten weiße Kleider, aber er hatte diese prächtigen Kleider an. Und als hoher Priester in dieser Kleidung war Aaron ein Typus auf unseren himmlischen hohen Priester Christus. Aber am großen Versöhnungstag sollte Aaron andere Kleider anziehen, nämlich einen schlichten Leibrock aus Leinen und leinene Beinkleider. Das sollte er sich so anziehen wie seine Söhne. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Christus, der himmlische Herr, dass er in allem uns gleich wurde, den Brüdern gleich wurde. Hebräerbrief, Kapitel 2. Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Christus ist also der Priester und er ist auch das Opfer und er ist uns ganz gleich geworden, hat seine ganze Pracht und Herrlichkeit abgelegt und wurde Mensch und in seinem Äußeren wie jeder andere Mensch, allerdings heilig, rein, sündlos. Darum dieses Gewand aus weißer Leinwand. Und dann brachte Aaron dieses Sündopfer dar. Steht im Vers 6, Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzubringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus. Also das war die Anweisung und dann brachte er, es wird dann nachher im Vers 11 beschrieben, wie er das tat. Lesen wir aber jetzt zuerst noch die Verse 7 bis 10. Und er soll die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Also zuerst muss Aaron für sich opfern und das erinnerte ihn daran, erinnert uns daran, dass die alttestamentliche Ordnung, die war eben nur vorläufig, Aaron war eben doch ein Sünder und musste für sich zuerst auch opfern. Das musste ja dann Christus nicht, er war sündlos. Und dann sollte er für das Volk opfern, zwei Böcke. Er soll die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Ein Los für den Herrn, ein Los für Asasel. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn opfern als Sündopfer. Und der Bock, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebend vor den Herrn gestellt werden, um auf ihm Sühnung zu tun und ihn als Asasel fortzuschicken in die Wüste. Nun, das wird nachher noch näher erklärt, darum mache ich das jetzt nicht. Aber es sind zwei Böcke, die dargebracht werden müssen für die Sünden des Volkes. Für die Sünde des Volkes und die Sünden des Volkes. Und zwar musste das Los entscheiden, welcher der beiden Böcke geschlachtet wurde und dessen Blut in Gottes Gegenwart gebracht wurde und welcher der beiden Böcke lebend in die Wüste geschickt wurde. Das Los musste entscheiden. Das ist eine ganz einmalige Anweisung. Es kommt nur bei diesem Opfer vor. Bei allen anderen Opfern war es so, dass der Priester oder der, der das Opfertier brachte, in die Herde ging und da aussucht und sich ein Tier dann nahm, es untersucht und wenn es in Ordnung war, dann brachte er es. Aber bei diesem Opfer war es so, dass das Los entschied, welches Tier jetzt zum Opfer für Gott bestimmt war. In Sprüche 16, Vers 33 steht, Sprüche 16, Vers 33, das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber alles eine Entscheidung kommt von dem Herrn. Das war eine Art Lose zu werfen, dass man sie so in den Gewandbausch hineingetan hat und dann so geschüttelt hat. Nachher durfte jemand reinlangen und ein Los herausholen. Also das Los wurde geworfen, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Und so zeigte das Lose werfen, dass in dieser Sache der Herr allein entschied. Es geht um die große Frage der Versöhnung zwischen einem sündigen Volk und einem heiligen Gott. Und so geht es letztlich um die Frage der Versöhnung zwischen einem heiligen Gott, der durch die Sünde des Menschen herausgefordert ist, und dem Menschen, der Gott den Rücken gedreht hat. Und in diesem großen Werk, bei dem ein gerechter Gott zu seinem Recht kommen muss und doch der Sünder von seiner Schuld befreit werden soll, in dieser großen Sache kann der Mensch gar nichts mit befinden. Hier geht alles von Gott aus. Er erwählt sich das Opfer. Er bestimmt den Weg, auf dem der Sünder ihm nahen kann. Alles geschieht nach Gottes Willen. Und das soll durch das Werfen des Loses in eindringlicher Weise dem Volk Gottes bewusst gemacht werden. Und das gilt für die ganze Frage der Erlösung, die ganze Frage der Errettung. In ihr bestimmt Gottes Wille alles. Hebräer 10, Vers 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 10. Dieser Vers drückt hundertprozentige Heiligung aus. Eben Hebräer 10, Vers 10, kann man sich gut merken. 10, 10, hundertprozentige Heiligung. Und da steht, Hebräer 10, Vers 10, durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen, wessen Willen? Durch Gottes Willen. Nicht durch unseren Willen. Nicht nach unseren Vorstellungen, nicht so, wie wir es uns zurechtgelegt hätten. Wir haben hier gar nichts befunden. Alles geht von Gott aus. Alles ist von seinem Willen verfügt. Alles hängt von ihm ab. Das Werk der Errettung ist ganz Gottes Sache. Und das lehrte schon das Alte Testament. Und darum kann der Mensch Gott nur nahen, so wie Gott es verordnet hat. Und darum verwendet der Kolosserbrief diesen Ausdruck von eigenwilligem Gottesdienst. Eigenwilliger Gottesdienst ist eine Herausforderung Gottes und Gott nimmt das nicht hin. Da mag der Mensch noch so fromm sein und noch so heilige Schauer, mögen seinen Rücken auf und ab eilen, Gott verwirft jeden eigenwilligen Gottesdienst. Das steht in Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 23. Es gibt Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben in eigenwilligem Gottesdienst. Darum also das Los, das hier geworfen wurde. Und dann steht in Vers 9, und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist. Das Los für den Herrn und der Bock für den Herrn zuerst. Das ist immer die Reihenfolge. Auch in der Erlösung ist es so. Der Herr zuerst. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um Gottes Recht. Es geht darum, dass Gottes Ehre wiederhergestellt wird. Und daraus folgt das Heil des Menschen. Gott zuerst, im Anfang immer Gott. Gut, dann lesen wir den Vers 11. Und ja, lesen bis zum Vers 14. Vers 11 bis 14. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzu und tue Sühnung für sich und für sein Haus, und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und dann, er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen vom Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht sterbe. Und er nehme vom Blut des Stieres und springe mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels nach Osten. Und vor den Deckel soll er von dem Blut siebenmal springen mit seinem Finger. Nun, was bedeutet das mit diesem Räucherwerk, das er auf diese Feuerkohlen legen musste und der Wolke dieses Räucherwerks, die den Deckel, also die Bundeslade bedecken musste, damit er nicht sterbe. Nun, das Räucherwerk ist wiederum Christus. Alles in der Stiftshütte sind Hinweise auf Christus. Und der Wohlgeruch, der vom Räucherwerk ausgeht, das ist Christus, der ein Wohlgeruch war für Gott. Das Räucherwerk begann ja erst dann, seinen Geruch wirklich zu entfalten, wenn man es auf Feuer legte. Und die ganze Schönheit und die ganze Pracht und die ganze Herrlichkeit Christi kann ja erst dort ganz zum Ausdruck, als er das Gericht über die Sünde stellvertretend für uns trug. Als er bereit war, den Willen Gottes zu erfüllen und in den Tod zu gehen, eben durchs Feuer des Gerichts zu gehen, da stieg dieser Wohlgeruch auf zu Gott. Und dann wird hier das Wort Wolke wieder verwendet, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke und er nicht sterbe. Diese Wolke des Räucherwerks schützte Aaron, sodass er nicht starb. Nun, was ist die Bedeutung dieses Geschehens? Die Wolke steht wieder für das, was wir bereits in Vers 2 sahen. Die Wolke, das war die sichtbare Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und hier die Wolke, das ist die Herrlichkeit Christi. Und die Herrlichkeit Christi, das sind alle Vollkommenheiten Christi, des Sohnes Gottes. Und so sieht Gott jeden, der ihm naht. Er sieht ihn, so wie er hier Aaron sieht, durch diese Wolke hindurch. Gott sieht uns durch Christus. Er sieht alle Vollkommenheiten Christi, die vollkommene Liebe Christi zu Gott, die Hingabe Christi an Gott, die Reinheit seines Sohnes. All das sieht Gott. Und darum sterben wir nicht in Gottes Gegenwart. Wenn er uns so anschaut, wie wir sind, wir müssten auf der Stelle vor Gott umkommen, weil wir unrein sind. Aber er sieht uns durch Christus, seinen Sohn. Und darum leben wir. Darum leben wir. Und so erfüllt sich wirklich, was Christus den Jüngern sagte, als er zum letzten Mal mit ihnen zusammen war, sagte er ihnen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Johannes 14, Vers 19. Weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Durch ihn und seinetwegen leben wir und sterben wir nicht. Nun, im Vers 14 steht etwas, das haben wir schon im Zusammenhang mit dem Sündopfer gestern Abend gehört, das Sprengen des Blutes, das Blut, das Zeugnis des Lebens, das Christus ausgeschüttet hat, dieses Blut spricht zu Gott. Die Sünde ist gesühnt. Und dann die Verse 15 und folgende. Jetzt wird der Bock geschlachtet, der nicht für Aaron ist, sondern wo es um die Sünde des Volkes geht. Und er schlachte den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut so, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf den Deckel und vor den Deckel. Und er tue Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen nach allen ihren Sünden und ebenso für das Zelt der Zusammenkunft, das bei ihnen weilt inmitten ihrer Unreinheiten. Und das ist jetzt eine neue Wahrheit. Das haben wir jetzt bis jetzt nie gehört. Es ist in den Kapiteln, die wir miteinander in diesen Tagen studiert haben, immer darum gegangen, wie denn der Mensch, der in Sünden geboren ist und laufend Sünden produziert, in Gottes Gegenwart eingehen kann. Und wir haben verstanden, Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen unseren Sünden. Und Christus hat das Gericht über die Sünde an unserer Stelle getragen. Und darum können wir in Gottes Gegenwart eingehen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir zu Gott eingehen können. Es geht ja auch darum, dass Gott unter uns wohnen kann. Und wir denken meistens nicht so sehr daran, wenn wir diesen Vers für uns zitieren, auch im Gebet in Anspruch nehmen, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich in ihrer Mitte. Bedenken wir, wer in unserer Mitte ist. Christus, der Herr, der Heilige, der Reine. Und wir? Wäre sein Blut nicht für uns geflossen, er könnte keine Sekunde unter uns sein. Wir müssen auf der Stelle vergehen vor seiner Heiligkeit. Und darum kann er nur deshalb unter uns sein und in unserer Mitte sein, weil er unser Stellvertreter gewesen ist im Gericht, weil sein Blut für uns geflossen ist. Sonst könnte er nicht unter uns sein. Und daran musste Israel damals auch erinnert werden. Gott kann nur deshalb mit seinem Heiligtum unter diesem Volk sein, weil das Blut des Sündopfers geflossen ist. Nur deshalb. Und so wird, weil Christus dieses große Werk getan hat, weil der Sohn Gottes all das getan hat, werden nicht nur wir ewig bei Gott im Himmel sein, sondern Gott wird auch ewig bei und mit uns sein. Das steht in Offenbarung 21, Vers 3. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Das ist die endgültige Erfüllung all dessen, was Gott an diesem großen Versöhnungstag anfing zu tun und durch diese Schattenbilder erst anfing zu proklamieren. Aber sein Vorsatz war der, dass er einmal unter einer erlösten Menschheit für immer wohnen wird. Und dann steht in 3. Mose 16, Vers 17, und kein Mensch soll im Zelt der Zusammenkunft sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu tun im Heiligtum, bis er hinausgeht. Das wird hier ausdrücklich gesagt, Aaron ganz allein. Nun, auf Aaron lastete ja an jenem Tag und in jenen Augenblicken eine ungeheure Verantwortung. Denn er war der Einzige, der das tun konnte und tun durfte. Und angenommen, er hätte irgendetwas falsch gemacht oder hätte sich verweigert oder hätte sich so verhalten, dass Gott ihn hätte richten müssen. So wie seine Söhne, ja, was wäre dann gewesen? Dann wäre keine Sühnung geschehen für das Volk. Und dann wäre das Volk noch in ihren Sünden gewesen. Nun, in späterer Zeit war das den Juden irgendwie sehr bewusst. Und sie haben dann, das war in der Zeit des zweiten Tempels, des Tempels von Esra, der ja stand bis zum Jahr 70 nach Christus, war das den Juden sehr bewusst. Nur der Hohepriester darf einmal im Jahr da hineingehen und die Sünden des Volkes sühnen. Und was ist, wenn er dort stirbt? Dann kann niemand ihn herausholen. Und so haben sie ein Seil ihm um den Leib gebunden, dem Hohepriester, so dass er, falls er sterben sollte, dass sie ihn herausholen konnten. Tja. Dann hätten sie ein Jahr lang warten müssen, bis zum nächsten Jahr, und dann wäre der Sohn des Hohepriesters hätte dieses Werk dann getan. Aber das alles, das waren ja eben nur Schattenbilder, nur Hinweise auf das, was Christus tun würde. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, durch Adam. Und mit ihm kam die Sünde zu allen seinen Nachkommen. Und genauso sollte durch einen Menschen die Sünde abgeschafft werden. Durch diesen einen Menschen, Jesus. Und alles lastet auf ihm. Und er war ganz allein, als er dieses Werk tat. Und was wäre gewesen, er hätte sich verweigert, hätte gesagt, das mache ich nicht. Vater, dieser Kelch ist zu viel, den trinke ich nicht. Wir wären verloren gewesen. An ihm allein hing alles. Und er wurde auch allein gelassen, so wie es hier heißt, Aaron soll ganz allein sein. Die Jünger haben ihn allein gelassen, das wird ausdrücklich gesagt in Matthäus 26, Vers 56. Sie haben ihn verlassen, Matthäus 26, Vers 56. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Und jetzt war er allein unter seinen Feinden. Und dann wurde er verhört, ganz allein, niemand stand ihm bei. Und dann wurde er vor die Stadt hinausgeführt und er wurde gekreuzigt. Und einige standen da und beobachteten ihn auf Distanz, aber er war ganz allein. Und nachher hat Gott ihn verlassen. Ganz allein. Ganz allein. Allein hat er dieses große Werk getan. Nun, das soll uns auch bewusst machen, dieser Satz. Und hier steht, niemand soll im Zelt sein. Kein Mensch soll im Zelt der Zusammenkunft sein, wenn Aaron hineingeht, um Sühnung zu tun. Christus allein, er war auch der Einzige, der es tun konnte. Wir hätten ihm gar nicht helfen können. Wir konnten gar nichts beitragen zu diesem Werk der Erlösung. Niemand hat etwas dazu beigetragen. Es ist ganz das Werk des Sohnes Gottes. Und er sagte, als das Werk vollendet war, es ist vollbracht. Alles hat er getan, alles. Und dann heißt es in Vers 19, Vers 18, und er soll hinausgehen zum Altar. Also nachdem er die Sühnung im Heiligtum vollbracht hat, soll er hinausgehen. Und das Volk stand ja da und wartete. Stand da und wartete. Und wenn er wieder herauskam, dann wussten sie, jetzt sind unsere Sünden gesöhnt. Nun, der Herr hat dieses Werk ganz allein getan und als er wirklich die Sühnung vollbracht hat, hat ihn sogar niemand gesehen. Denn da wurde es 3 Stunden dunkel im Land. Und dann war er tot. Dann wurde er ins Grab gelegt. Aber am 3. Tag ist er aus dem Grab hervorgekommen und den Jüngern erschienen. Und hat ihnen gesagt, das konnte er ihnen jetzt sagen, konnte ihnen seine Hände, seine Seite zeigen, die Zeichen der vollbrachten Erlösung, der vollendeten Sühnung. Und er konnte ihnen sagen, Friede euch. Aber noch in einem weiteren Sinn ist es so, dass er erscheinen wird. Der Herr ist den Jüngern zwar erschienen, 40 Tage lang immer wieder, hat sie gelehrt über das Reich Gottes und dann ist er in den Himmel aufgenommen worden. Und er ist jetzt als himmlischer hoher Priester vor dem Angesicht Gottes für uns, Hebräer 9, 24. Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und wir sehen den Herrn ja jetzt auch nicht. Wir wissen, er ist jetzt beim Vater. Er ist dort als unser himmlischer hoher Priester. Er ist dort als unser Sachwalter. Er ist dort und sorgt dafür, dass unsere Sünden, die wir immer wieder begehen, uns nicht von Gott trennen, sodass wir verstoßen werden. Das ist die Sühnung für unsere Sünden. Und wir warten auf den Tag, der er erscheinen wird. Plötzlich wird, wie damals, wir wissen nicht, wie lange es dauerte, bis Aaron fertig war, das Volk stand ganz gespannt da und wartete, und mit einmal ging der Vorhang auf und dann erschien Aaron. Und so wird auch mit einem Mal wie der Vorhang aufgehen, der Himmel wird sich teilen, und dann wird Christus erscheinen. Aber dann wird er nicht erscheinen zur Errettung, denn die hat er gewirkt, als er das erste Mal kam. Dann wird er erscheinen zum Gericht. Dann wird er erscheinen zum Gericht. Dann lesen wir weiter in 3. Mose 16, denn jetzt werden die Anweisungen gegeben zum lebenden Bock. Es waren ja zwei Böcke, ein Bock, dort ging es darum, dass die Sünde des Volkes von diesem Bock getragen wurde, geschlachtet wurde, das Blut in Gottes Gegenwart hineingetragen wurde. Beim zweiten, beim lebendigen Bock, dort geht es um die Sünden, die das Volk begangen hat, und um das Gewissen des Volkes. Wir müssen ja auch wissen, unsere Sünden, die sind geregelt, auch jede einzelne Sünde. Und dann klagt uns unser Gewissen nicht mehr an. Und das sehen wir an diesem lebenden Bock. Verse 20 bis 22. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll er den lebenden Bock herzubringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land, und er schicke den Bock fort in die Wüste. Aaron bekennt alle Sünden des Volkes, beachtet alle. Er ist der hohe Priester. Und wer an den Sohn Gottes glaubt, wer Kind Gottes geworden ist, hat einen hohen Priester. Einen himmlischen hohen Priester. Und der himmlische hohe Priester, er betet nur für sein Volk, er betet nicht für die Welt. Das sagt er ausdrücklich in Johannes 17. Nicht für die Welt bete ich, ausdrücklich. Und nur die Gläubigen haben einen hohen Priester, und dieser hohe Priester bekennt die Sünden, wessen Sünden? Die Sünden des Volkes, nicht die Sünden der Welt. Und so legt er deine Sünden, meine Sünden, so du an ihn glaubst, hat er alle deine Sünden und meine Sünden wie bekannt ausgesprochen und dann auf sich genommen. Der hohe Priester ist Christus und der Bock ist ja auch Christus. In diesen Symbolen und Schattenbildern müssen ja verschiedene Dinge die gleiche Person zeigen. Und beachtet, wie hier steht, er bekennt die Ungerechtigkeiten. Das sind alle einzelnen Taten. Die Sünden, so steht es da, die einzelnen sündigen Taten, die einzelnen Übertretungen, alle zusammen. Und die werden auf diesen Bock gelegt, und dieser Bock ist Christus. Und so dürfen wir wissen, dass er alle unsere Sünden gesühnt hat, auch die, die wir selber nicht erkannt haben. Aber er hat sie alle erkannt. Er weiß von allen Sünden, allen zusammen. Und er hat für alle bezahlt. Und er hat alle und eine jede auf sich genommen. Und dann wurde dieser lebende Bock in die Wüste geschickt, damit er alle Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Damals konnte das Volk diesen Bock sehen. Sie standen da und hörten, wie der hohe Priester alle Sorten und alle Arten von Sünden, die es nur gibt, die ein Volk begehen kann, hat sie alle bekannt, eine nach der anderen. In allen Bereichen der Sünde, Sünde gegen den Nächsten, Sünden in der Familie, Sünden gegen Kinder, Sünde von Kindern gegen Eltern, Sünden gegen Gott, Sünden im Gottesdienst, Sünden in Unterlassungen, alle Sünden, alles bekannt. Und sie standen alle da und wussten, das habe ich auch getan. Und jetzt ist diese Sünde auf diesen Bock gelegt, auch diese Sünde und auch diese Übertretung und auch diese Vergehung. Alles wurde auf diesen Bock gelegt, und nachher sahen sie, wie dieser Bock weggeführt wurde, weg, weg, und er entschwand ihren Blicken und sie sahen ihn nie mehr. Und damit zeigte Gott dann, was er tut. Er hat unsere Sünden von uns genommen und er gedenkt unserer Sünden nie mehr. Und das brauchen wir für unser Gewissen. Darum klagt uns unser Gewissen nicht an. Warum haben wir Freimütigkeit vor Gott? Wir brauchen dieses Wissen. Schlagen wir einige Stellen dazu auf. Psalm 103, Vers 12. Psalm 103, Vers 12. Da steht, Psalm 103, Vers 12, so weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Eben alle einzelnen Übertretungen. Wie weit ist der Osten vom Westen? Ja, einfach so weit, dass sie nie zusammenkommen. West is west and east is east. And the twain shall never meet, wie Rudyard Kipling es so schön sagte. Ost ist Ost, Westen ist Westen und die beiden kommen nie zusammen, nie. So weit hat er sie von uns entfernt. Dann eine weitere Stelle, Jesaja 38, Vers 17. Jesaja 38, Vers 17. Hiskia hat dieses Gebet gesprochen nach einer bitteren und glücklichen Erfahrung mit Gott. Jesaja 38, 17, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du zogst liebevoll meine Seele aus der Vernichtung Grube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Das heißt, er sieht sie nicht mehr an. Wenn du etwas hinter deinen Rücken wirst, dann schaust du es nicht an. Das bedeutet dieser Ausdruck. Er schaut, er sieht unsere Sünden nicht mehr an. Er sieht sie nicht mehr. Dann eine weitere Stelle. Micha, Kapitel 7, Vers 19. Micha, Kapitel 7. Also Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Nahum, Habakkuk. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, der sechste. Der kleinen Propheten. Also Micha, Kapitel 7, Vers 19. Da steht, er wird sich unser wieder erbarmen und er wird unsere Ungerechtigkeiten, auch Mehrzahl, niedertreten, du wirst all ihre Sünden, Mehrzahl, in die Tiefen des Meeres werfen. Sie entschwinden unseren Blicken, Gott schaut sie nicht an und wir sehen sie nicht mehr. Dann eine Stelle aus Jeremia, Jeremia 50, Vers 20. Jeremia 50, Vers 20. Jeremia, Kapitel 50, Vers 20. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Ungerechtigkeit gesucht werden, und sie wird nicht da sein, und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden. Denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Wenn Gott vergeben hat, dann kann man die Sünden suchen, und sie werden nicht gefunden. Und genau das wurde dargestellt durch diesen lebenden Bock. Man hat den nicht mehr gesehen. Er ging mit den Sünden in ein fernes, wüstes Land. Und man hat ihn nie mehr gesehen. Und noch eine letzte Stelle. Hebräer, Kapitel 8, Vers 12. Hebräer, Kapitel 8, Vers 12. Da steht, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Ja, das ist das wunderbare Ergebnis des großen Erlösungswerks unseres Herrn. Wir sind wirklich mit Gott versöhnt. Unsere Sünden sind gesöhnt. Wir sind Freunde Gottes. Gott wird nie mehr eine Sünde hervorholen und uns vorhalten. Er wird unserer Sünden nie mehr gedenken. Und zum Schluss noch will ich auf folgenden Vers hinweisen. Die Verse 29. Der Vers 29, da steht, Dies soll euch zur ewigen Satzung sein, im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr eure Seelen kasteien und keinerlei Arbeit tun. Diese zwei Dinge sollte man an diesem großen Tag tun. Nun, diese Ausdruck Seele kasteien, das klingt so nach eben Selbstkasteiung und so. Das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, sich vor dem Herrn demütigen. Und das heißt ganz einfach bekennen, es stimmt. Wir haben dieses ganze Jahr laufend gesündigt. Sei unseren Sünden gnädig. Oder in der Sprache des Neuen Testaments, Buße tun. Vor dem Herrn bekennen, ich bin schuldig, ich bin unrein. Sei mir Sünder gnädig, also Buße tun. Und was bedeutet die Anweisung, keinerlei Arbeit tun? Das heißt, ganz auf das Werk eines anderen vertrauen, also glauben. Buße und Glauben. Nun, das Evangelium wird allen Menschen verkündigt, aber es nützt nichts, wenn du nicht Buße tust und glaubst. Und so ist das Erlösungswerk des Herrn vollkommen. Aber du musst einsehen und bekennen, meiner Sünden wegen, ja, auch ich bin unrein, sündig, voller Sünden, voller Schuld. Das ist Buße tun, das Bekennen. Und dann dein ganzes Vertrauen auf das Werk des Sohnes Gottes setzen. Und dann wirst du ewig glückselig sein.